Happy Birthday to you. Happy Birthday. Oh, sind wir schon auf Sendung? Ach Mensch, ich bin ja noch so. Mensch, wir sind auf Sendung heute.
Einen Tag früher als sonst, muss man sagen, ne?
Ja, einen Tag früher als sonst, ja. Weil es ist ja alles ziemlich wild, ne? Oder? Hallo, liebe Frühschopper.
Ja. Sag mal. Ja, lieber Thomas, ja. Du kommst sozusagen mehr oder weniger gerade aus Lübeck zurück. Nein, du bist schon wieder in Solingen, aber ja. Wir wollten in dieser Woche ja zwei Aufnahmen in Lübeck machen. Ich habe aber leider Corona bekommen und deshalb warst du am Dienstag alleine bei Björn Engholm und ja. Frank Thomas Gaulin. Ihr habt sozusagen ein bisschen den Geburtstag vorweggenommen, denn heute hat Björn Engholm Geburtstag, 85 Jahre. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Ja. Alles, alles Gute.
Wir haben ja,
muss man erstmal schaffen.
Wir haben ja hier und da schon mal gepostet, dass es schon eine Folge gibt aus dem, ich glaube, Mai 2022, also vor ziemlich genau 2,5 Jahren. Und irgendwie genau, haben wir Björn Engholm immer an geschichtsträchtigen Daten, ne? Also 8. Mai war damals Kriegsende. Ja. Und jetzt haben wir am 9. November natürlich Mauerfall vor 35 Jahren. Und vor genau 35 Jahren hat Björn Engholm, das haben wir auch in der ersten Folge ein bisschen thematisiert, seinen 50. Geburtstag in Lübeck gefeiert und heute halt den 85. Und ja, ihr habt am Dienstagabend gesessen. Erstmal die Frage an dich, Thomas, und habt ihr viel Wein trinken müssen? Musstest du viel Wein trinken?
Ja, wie immer. Und es ist ja so, du hast gerade gesagt, du hattest Corona. Und für alle, die jetzt so zufällig vielleicht in diese Sendung geskippt sind, das ist keine Sendung von 2021 oder so. Corona gibt's auch heute noch, ne? Und du hast richtig flach gelegen wie ein Avion, ne?
Ja, ich habe also die ganze Woche damit zu tun gehabt. Also ich habe, deswegen habe ich diese ganze Entwicklung, weil seitdem du das Interview mit Frank Thomas Gaulin und Björn Engholm gemacht hast, nicht vor...
Ja, Frank Thomas. Ja,
Frank Thomas, das, da kommen wir gleich noch
zu. Kommen wir gleich noch zu, ja.
Nein, aber ihr habt zusammengesessen und ihr habt glücklicherweise nicht nur über Politik, nicht so viel über Politik gesprochen, sondern viel über Kunst und Kultur, denn die Politik, kann man einfach sagen, hat in dieser Woche nochmal, ja, wir haben also Trump wurde wiedergewählt.
Bekommen, ne?
Die Ampel ist uns mal eben um die Ohren geflogen. Ja, also da ist viel passiert seit dem Interview. Obwohl
mehr geht nicht, genau, mehr geht nicht eigentlich. Genau, mehr geht nicht, sag ich jetzt mal so, wer weiß, was da dann morgen Sonntag noch kommt oder so, keine Ahnung. Aber das ist tatsächlich so, ja, es gab wieder reichlich guten Wein und ich glaube, Björn Engholm hat kurz vor seinem 85. dann seinen 17.843. Zigarillo geraucht, zusammen mit mir. Und da war aber ja, wie du schon sagtest, noch jemand dabei, Frank Thomas Gaulin, Kunsthändler und ein sehr sympathischer Mann. Weil wir hatten ja im ersten Teil schon ausgiebig und ich empfehle das, falls ihr das noch nicht gehört habt, den ersten Teil zu hören, das große Frühschoppengespräch mit Björn Engholm. Da ist dann wirklich alles drin. Ich habe mir das natürlich zur Vorbereitung auch nochmal angehört. Da ist dann wirklich alles drin, was ihr über Björn Engholm und seine politische Karriere und seine Karriere dann als, ich sage jetzt mal so Kunstmäzen wissen müsst. Das ist da alles drin und dann könnt ihr euch diesen zweiten Teil geben, wo wir dann auch natürlich noch auf die aktuelle Politik eingegangen sind. Allerdings stand da ja noch gar nichts fest. Weder wer Präsident oder Präsidentin der USA wird, noch dass die Ampel komplett auseinanderfliegt. Das schneiden wir aber natürlich auch an, weil man kann einen Politiker nicht komplett nur zu anderen Themen befragen, sondern eben auch zu Politik. Und auch Frank Thomas Gaulin, am Anfang sage ich nur einen seiner Vornamen und das ist, da hat er mich dann gleich korrigiert. Finde ich auch wichtig, weil wenn man zwei Namen hat, dann will man ja auch so genannt werden. Verstehe ich vollkommen und nochmal Asche auf mein Haupt an dieser Stelle.
Und jetzt deinen zweiten Namen, Ingo, wollen wir nicht erwähnen.
Okay. Nee, Thomas Ingo.
Nein,
genau.
Aber ich glaube, wir schalten einfach rüber, wir kommen da nicht mehr raus.
So, da sitzen wir wieder und einer ist heute nicht da, das ist Andreas Rako, der lässt die Herren, die hier vor mir sitzen, herzlich grüßen, das haben wir gerade schon erledigt, denn ich sitze heute wieder für den digitalen Frühschoppen bei Björn Engholm. Es gab schon eine Ausgabe, die ich empfehle zu hören. Aber wir haben heute noch einen weiteren Gast. Das ist Frank Gaulin. Der ist Kunsthändler. Ist das, kann man das so sagen? Ja, Kunsthändler.
Ja, erstens Frank Thomas Gaulin.
Frank Thomas Gaulin, ganz wichtig, ja.
Mit Bindestrich.
Genau, mit Bindestrich. Okay, okay.
Und das war ja Galerist, Kunsthändler und eben inzwischen hauptberuflich Kunstverleger.
Kunstverleger. Mhm. Okay. Und ja, wollen Sie sich einmal kurz vorstellen?
Ja.
Weiter. Also gibt es da
noch. Gebürtig eigentlich in der wunderbaren Universitätsstadt Göttingen, die mir ein wenig den Schock vermittelte, oder umgekehrt Lübeck mir einen Schock vermittelte, als ich hier nach Lübeck kam und dachte, ich komme jetzt in eine intellektuelle Großstadt, nämlich doppelt so groß wie Göttingen, musste feststellen, dass ich in einer Kaufmannsstadt gelandet bin, in dem bei aller Wertschätzung aller, die ich da kennenlernte und mit denen ich auch befreundet war, eigentlich ganz, ganz wenig Affinität zur Wissenschaft, zum Universitären hatte. In Göttingen war der Kaufmann dienender gegenüber dem Professor, hier war es eher umgekehrt. Oder ist es eher umgekehrt manchmal heute noch, Björn, kann man so sagen. Aber in Göttingen bin ich zur Schule gegangen und bin aus Felix-Klein-Gymnasium nach der Schulzeit erst an der Göttinger Universität eine Verwaltungslehre absolviert, anschließend nach München gegangen und dort Gesellschaftswissenschaften und im Nebenfach Kunstgeschichte studiert, landete dann an der Georg von Vollmer Akademie, eine Akademie der Erwachsenenbildung, Jugendbildungsstätte in Kochel am See, der ehemalige Sommersitz von Baldur von Schirach, nur so wird heute immer vergessen. Ein zauberhafter Ort am Kochelsee dort, wo Franz Marc, die Werefkin, Gabriele Münter, die großen Namen der expressionistischen Kunstgeschichte des Süddeutschen, gelebt und gewirkt haben. Und habe dort in erster Linie eine Seminarreihe damals auch für die Friedrich-Ebert-Stiftung aufgebaut, und zwar Kunst, Kultur und Gesellschaft in beiden deutschen Staaten. Beide deutschen Staaten war immer so das Anhängsel, weil das die Finanziers waren. Damals hatte Bildung auch wenig Geld, aber die viel Geld hatten, waren die Ministerien, und zwar das Innerdeutsche. Das strotzte geradezu in den 60er Jahren vor Geld, weil dort war eben doch noch hier kalter Krieg bei uns. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, weil man große Namen dahin holen konnte, weil das Honorar auch anständig war. Ein Schlöndorff trat genauso dort auf, um mit uns über Film zu diskutieren und auch Vergleichsmomente zur DDR aufzubauen, wie eben auch ein Monsignore Mauer, der aus Wien kam, die große Gestalt der Galerie Nächst St. Stephan. Wenn man über zeitgenössische Kunst sprach in Ende, Mitte der 60er Jahre, dann kam man eben an einen Monsignore Mauer nicht vorbei, eine Granate des Kunstbetriebs. Und dann kriegte ich einen Ruf hier, eine Unternehmensstiftung in Schleswig-Holstein zu übernehmen. Bin hier nach Lübeck gekommen und wie in München auch, hat die Family in der Privatwohnung und Ausstellung gemacht. Da lernte ich Björn Engelholm kennen, der das gleich von Anfang an unterstützte. Habe ihm da viel zu verdanken, muss ich sagen.
Das war vor wie vielen Jahren?
Das ist lange her. Das ist ganz lange her.
Ja.
Das ist 1973, 74 gewesen.
Ja, also,
das ist doch eine Menge Zeug.
Ja, da war ich zwei Jahre alt. Ne?
Und das machte so viel Spaß. Und da lernte ich meinen Partner kennen, Klaus Östmann, ein Antiquar und Galerist aus Lübeck. Und irgendwann kamen wir auf die verrückte Idee, hier eine Galerie aufzumachen. Ich hatte das als Nebenberuf gesehen. Und das schafften wir dann mit dem Kunsthaus Lübeck, dass sich dann einen anständigen Namen in der deutschen Szene dann auch erobert hat. War ganz überraschend, wie schnell hier in Lübeck oder überhaupt in Deutschland in der Zeit die zeitgenössische Kunst plötzlich rezipiert wurde. Was früher sehr mühselig durch die Kunstvereine für einen kleinen elitären Kreis mit einigen Newcomern war, wurde plötzlich zum Allgemeingut. Und das war ein hoher Reiz.
Wie kam das? Also wie?
Ich glaube, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auch resultierend aus der oppositionellen Studentenbewegung, wo Kultur sehr schnell als wichtiges Element der Bildung, der Kreativität, des Kampfes auch, nicht Kunst als Waffe, nicht in dem Stil der 20er Jahre, wie wir das von Dix, George Gross oder Ähnlichen kannten, sondern es wurde plötzlich Kunst als Waffe von einem Aktionisten wie H.A. Schulz, der nachher einen ganz anderen Weg gegangen ist, aber eben auch andere zeitgenössischen Größen wie Peter Sorge in Berlin, die berühmte Gruppe Groß-Görschen, Peter Nagel war dann nochmal hier in Schleswig-Holstein, aber die Gruppe Groß-Görschen in den 60er Jahren, die eben Kunst in Berlin machte, nicht? Das war schon.
Schuld, das war der mit dem goldenen Auto über den Dächern von Köln auch, ne?
Sein berühmter Einstieg war eigentlich die 10.000 Kilometer Rallye zwischen Hamburg und München. Die H.A. Schuld Rallye in einem 2CV jeden Tag 1.000 Kilometer hin. Dort in München irgendwo übernachtet und zwar die ganze Nacht öffentlich. Man konnte ihn also antippen, wach machen, mit ihm reden und dann wurde die Windschutzscheibe ausgebaut. Die war zum Verkauf gedacht.
Okay.
Die auf der ganzen Fahrt nicht einmal bewegt wurde, die also dreckig war. Und einige gingen auch an gute Sammlungen dieser Scheiben. Und so pendelte hin und her. Nein, das war eine aufregende Zeit, muss ich sagen. Und Björn, einer der ja wenigen hier in Lübeck, die zeitgenössisch kunstaffin waren, das war dann schon toll, so miteinander die Dinge ein wenig zu gestalten, voranzutreiben. So, und irgendwann lief das mit dem Kunsthaus dann so hervorragend, dass ich mich dann aus diesem halböffentlichen Dienst habe entlassen lassen. Kein schlechtes Gehalt damals in Anlehnung nach A16, das war eine Menge Geld für einen 33-Jährigen. Aber wir hatten ja damals, das ist das Verrückte, wir hatten ja die Leichtigkeit des Seins. Mhm. Das predige ich ja heute. Alle redeten immer, der Kohl angefangen von der Gnade der späten Geburt. Ich habe immer und bis heute rede ich von der Gnade der frühen Geburt. Die beiden Generationen, die Vor- und Kriegsjahrgänge hinter sich haben, die eigentlich nie was auf der Naht hatten am Anfang. Einfaches, bescheidenes Elternhaus, aber es ging nur bergauf. Es gab den zweiten Bildungsweg. Mhm. Wir konnten demonstrieren, wir konnten studieren, wir konnten während des Studiums Geld verdienen. Viele von uns fuhren zwangsläufig ein Auto, just for fun an der Freude, weil uns diese Nebenjobs nachgeworfen wurden und die Professoren gar nicht fragten, was machen die eigentlich? Wir hatten die Leichtigkeit des Seins.
Ja. Jetzt sind wir ja schon mittendrin in Kunst und Kultur, was wir uns für heute ja auch vorgenommen hatten, als Arbeit sozusagen. Und jetzt möchte ich einmal am Anfang, also erstmal vielen Dank für die Vorstellung, jetzt möchte ich einmal am Anfang jetzt noch kurz auf das aktuelle Thema kommen, denn heute haben wir den 5. November, es sind Wahlen in Amerika und wenn ich dann so zwei Herren hier habe, dann hätte ich auch gerne eine Einschätzung, was wird, wenn die Demokraten gewinnen oder was wird, wenn Trump gewinnt, Herr Engholm?
Ja, das Problem ist, keiner weiß, was der Herr Trump, wenn er gewinnt, machen wird. Oder man muss noch einen Schritt davor anfangen, wenn die Sache wieder so ausgeht wie bei der letzten Wahl in Amerika. Sagen wir mal, Kamala Harris einen Vorsprung hat von ein paar hunderttausend Stimmen, ob Trump das anerkennen wird. Wir halten ja inzwischen für denkbar, dass er da Nationalgarde einsetzt und neuen Marsch aufs Kapitol macht. Von daher, wir sind alle hochgradig skeptisch, was die Zukunft erstens der Vereinigten Staaten angeht, zweitens des Verhältnisses zu den Vereinigten Staaten und drittens die Ordnung der Welt. Und wir müssten eigentlich viel intensiver darüber diskutieren, was passiert, wenn Trump gewinnt. Wenn Trump einen kurzen Prozess macht mit der Ukraine.
Ja, oder auch einen kurzen Prozess mit der Demokratie in Amerika.
Kurzen Prozess mit der Demokratie, dann mit seinen Außenbeziehungen. Mhm. Wenn er plötzlich wieder Freund von Putin wird, was man nicht weiß. Wir müssten oder haben vielleicht versäumt, in den letzten zwei Jahrzehnten uns auf eine veränderte Rolle Amerikas und Europas in der Welt einzustellen. Und ich glaube, das Einzige, was wir tun könnten, was heute schwerer ist denn je, Europa zu einem eigenständigen Pfeiler in der Welt aufzubauen, das ist jetzt schwierig, wo die Fälle uns davonlaufen. In Ungarn, der einen völlig eigenen Weg geht, Italien, wo man nicht genau weiß, was die Dame im Prinzip noch vorhat, wie weit sie auf dem europäischen Kurs bleibt oder abweicht, wenn in Deutschland die Wahlen weiter so laufen zugunsten der AfD. Also wir sind in einer Zeit, Habermas hat vor ganz vielen Jahren gesagt, Zeiten der Ungewissheiten. Und ich würde sagen, wir sind heute in einer Zeit, wo man sagen kann, die Ungewissheit über die Zukunft ist die letzte Gewissheit, die wir haben. Und die wird inzwischen noch durch dieses elendigliche Spiel in der Koalition in Berlin verschärft. Alle Leute suchen nach Antworten für die Zukunft, mehr denn je. Und die Antworten, die gegeben werden müssten, werden weder von europäischer Seite noch im Augenblick von Berliner Seite gegeben. Das ist etwas, was einem als altem Sozialdemokraten richtig echte Bauchschmerzen macht.
Mhm. Ja, das ist natürlich die erste Dreierkonstellation in einer Regierung. Das ist natürlich auch neu für alle. Und im Moment ist die Ampel, insbesondere die Grünen, der Sündenbock für alles im Grunde. Oh, meine Milch ist schlecht geworden, der Habeck ist schuld. So ungefähr geht's ja im Moment. Sehen Sie, Merz arbeitet fleißig daran, mit diese Koalition zum Einsturz zu bringen. Sehen Sie, gibt es irgendein Rezept? Was würden Sie Olaf Scholz sagen, wenn Sie ihm jetzt was sagen könnten?
Also wenn ich nicht hochgradig vernünftig wäre und rational begabt, Lübecker zurückhaltend zugleich, dann würde ich sagen, das ist eine Ehe, die ist lange zerrüttet. Mhm. Und wenn ich rein aus dem Gefühl, dem Bauch heraus urteilen müsste, würde ich sagen, es wäre an der Zeit, diese Ehe zu beenden.
Mhm. Tatsächlich vorher zu beenden?
Nun oder? Ist der Zeitpunkt, das ist jetzt das Aber, ungünstig, erstaunlich schlecht. Diese Republik braucht einen Haushalt und dieser Haushalt steht gegenwärtig auf der Kippe. Mhm. Und die Vertrauensfrage stellen, einen Misstrauensantrag in Kauf nehmen im Parlament, ohne einen Haushalt verabschiedet zu haben, heißt für die nächsten 6 Monate in dieser weltweit miesen Situation schreckliche Perspektiven. Von daher, ich hoffe, dass die bis zum 15. November zusammenkommen, den Haushalt verabschieden, dass die beiden Eitlen in dieser Fraktion, und ich muss sagen, ich bin ein Fan von Habeck immer gewesen, aber unverkennbar entwickelt er Eitelkeiten. Und das ist nicht gut. Die müssen zurückstecken, die müssen sich selbst in den Dienst einer republikanischen Sache für den gesamten Laden Deutschland begeben. Das kann weder Lindner gegenwärtig noch wirklich überzeugen, tut es Habeck.
Ja, aber Scholz hat ja die Richtlinienkompetenz. Er ist ja der Kanzler, er müsste ja eigentlich alles zusammenführen.
Aber ich meine, wenn Sie zweimal die Richtlinienkompetenz benutzen und einer schert aus, dann müssen Sie von sich aus die Vertrauensfrage stellen. Das weiß Scholz und deswegen geht er mit dem Instrument höchst zurückhaltend um. Ich bewundere ihn dafür. Mir wäre, obwohl ich sehr betulich und zurückhaltend bin, längst der Kragen geplatzt. Ich möchte nicht in seiner Rolle stecken. Also ich würde sagen, die halten noch ein paar Wochen, Monate zusammen, um die Republik in dieser schwierigen Phase, ökonomisch sind wir ja auch wirklich hier in einem Abwärtstrend, um nicht sozusagen durch eine kaputte Ebene in Berlin diese Trends noch zu verstärken. Ich bin ein stiller Fan von Scholz, muss ich sagen. Diese Zurückhaltung, die liegt mir. Mhm. Ich finde auch das Hanseatische, das sehr Gedämpfte, das angesichts einer solchen zerstrittenen Koalition, wie ich finde, sehr Bedachte von Scholz. Mhm. Das haben die Leute nicht begriffen. Und das liegt daran, dass er ein miserabler Kommunikator ist. Mhm. Also wenn er ausscheiden würde, er wird nicht der Chef einer großen Kommunikationsagentur werden. Ja. So. Das mit Sicherheit nicht.
Dann haben wir das auch mal geklärt.
Ich wünschte mir da ein bisschen mehr, also ein bisschen von dem, was der Habeck zu viel redet und erklärt. Davon 30% abgeben an Scholz, dann wären wir wohler.
Okay, geben wir so weiter. Machen wir. Ja. Okay, cool. Herr Gaulin, wer wäre jetzt Harris oder Trump? Oder was ist Ihre Angst, was sind Ihre Befürchtungen? Kann die Kunst da noch irgendwas retten?
Trump geht gar nicht. Ich sehe es, bin aus dem Bauch heraus als ganz große Gefahr, was dieser Mann für eine Show da abzieht. Völlig unverständlich, dass Menschen sich solche Reden überhaupt anhören und da noch jubeln bei, mit dem Vokabular so unter der Gürtellinie, die ja in Westeuropa zumindest strafrechtliche Kompetenz hat, was der Mann vom Stapel lässt. Sicher ist, dass die andere das kleinere Übel ist. Auch sie ist nicht in der Tradition großer amerikanischer Präsidenten zu sehen. Das ist meine Meinung.
Mhm. Warum jetzt? Aber nicht, weil sie eine Frau ist, oder?
Überhaupt nicht, weil okay. Es ist ganz im Gegenteil. Sondern? Ich wünsche mir durchaus eine Frau, nicht, weil ich dem Mainstream im Augenblick draufspringen will, die das ja nun herbeireden will, sondern weil es einfach gesellschaftlich auch eine ganz spannende Sache ist, wie sich da wie ein Gemeinwesen wie Amerika mit einer Frau an der Spitze ganz anders eventuell weiterentwickelt. Das geht gar nicht nur um politische Inhalte, sondern es geht um Formen des Miteinanders und so weiter. Und da ist sie natürlich absolut auf der Habenseite, das muss ich sagen. Ich kann ihre politische Einschätzung nicht so richtig für mich vornehmen. Ich schwanke da noch hin und her. Wunsch ist, wenn, und wir haben nur diese Wahl zwischen zweien, dann darf es eigentlich nur sie sein. Alles andere wäre eine Katastrophe. Und Björn machte ja diesen Schlenker auf ihren Hinweis hin zu Europa. In Europa zeigt sich einfach, dass wir in diesem Augenblick auch in diese Wunschtraumsituation, die mal aufgebaut wurde, alle werden wir Europäer, jedes Land hat eine Stimme und ist gleichberechtigt und alles kann nur einstimmig sein. Wir stellen fest, es gibt so viele Unterschiede, weil diese Europäer keine Europäer sind, sondern eine Zusammenwürfelung verschiedener Staaten mit unterschiedlicher Geschichte, die bis heute nicht so dicht an der Gegenwart dran ist, dass man sie so vergleichbar machen kann. Hier muss ganz schnell etwas passieren, weil ich glaube, sonst haben wir noch mehr Orbans dieser Welt, die den Rest der Truppe der EU-Staaten erpressen wird, das Ganze nur noch ein Gezänke wird um Geld und eigentlich Putin eine Steilvorlage ist, was sich da im Augenblick abspielt, so weiterzumachen. Und dann ist die Kriminalität auch hier im vollen Umfang angekommen.
Ja. Also das Problem scheint mir zu sein, dass wir zu wenig von Frau Harris wissen.
Mhm.
Ja. Sie hat als Vizepräsidentin, da muss man auch Biden wirklich eins drüber geben, keine große Rolle spielen dürfen.
Mhm.
Sie hat sehr im Hintergrund gestanden. Man kennt ihre Position in der internationalen Politik, in den Globalisierungsfragen viel zu wenig.
Ja.
Und das ist das Risiko auch für die Europäer. Sie müssen lernen, sie einzuschätzen, wenn sie denn gewinnt. Die Amerikaner sind, ich habe dieses Land 2-3 Mal bereist, auch mal des Längeren. Ich finde es ein großartiges Land. Man trifft auch großartige Leute. Für mich ist es unverständlich, wie ein Land 50-50. Hier liberal, ein nicht so sozial wie wir, ist Frau Harris auch nicht. Auf der anderen Seite rechtsextrem. Und da kommt dieser alte Mythos wieder vom Lonely Rider, vom Western. Und ich glaube, Trump verkörpert diesen Traum der Männergesellschaft in Amerika und auch der nicht emanzipierten Frauen in Amerika. Und ob man dagegen anstinken kann, als eine Frau, die zu wenig Lorbeer bisher auf ihr Haupt geladen hat, das werden wir sehen. Mir kommt es darauf an, dass wir in der Zukunft, egal wer in Amerika regiert, uns sukzessive lösen von der zu engen Partnerschaft an die Vereinigten Staaten. Wir werden Partner bleiben. Aber wir können nicht alles, was in den Vereinigten Staaten entschieden wird, in den Regierungen, in der Regierung, mitmachen. Was da gegenwärtig läuft, läuft auf einen großen Konflikt mit China hin. Die Verlagerung in den pazifischen Raum. Und ich glaube, Europa darf nicht Gegenstand werden, Zankpartner, Streitpartner im pazifischen
Raum. Also ein selbstbewussteres Europa.
Ein selbstbewusstes Europa, das sagt, unsere Zentren liegen hier. Und selbst wenn ihr mit China nicht hinkommt, wir werden immer wieder versuchen, mit den Chinesen einen koexistenziellen Weg zu finden. Das werden wir auf lange Sicht auch wieder mit Russland tun müssen. Mhm. So übel das heute ausschaut, wir werden keinen Frieden auf diesem Kontinent finden, wenn wir nicht in den nächsten Jahren wieder sukzessive zu einer noch so wie immer gearteten kalten Partnerschaft mit den Russen zurückkehren. Wir brauchen eine gemeinsame Sicherheit. Das ist das Erbe von Willy Brandt. Nicht dasselbe wie in seiner Zeit, aber dass wir eine Partnerschaft brauchen, die Sicherheit begründet für alle. Das müsste auch den Russen auf lange Sicht deutlich werden.
Ja, und über allem schwebt dann natürlich auch noch der Klimawandel. Wir haben das jetzt zuletzt gesehen in Spanien, wie Autos, wie Spielzeugautos durch die Straßen getrieben wurden. Für meine Kinder, die jetzt 10, 14 Jahre alt sind, das ist eine Perspektive und auch ich, man sieht die Auswirkungen ja auch, ob das jetzt in der Insektenwelt ist oder eben auch in drastischen Umweltkatastrophen, die zunehmen. Gibt es denn überhaupt noch irgendeine Lösung? Macht denn überhaupt noch irgendwas Spaß? Und damit versuche ich jetzt so ein bisschen die Überleitung zu finden zu der Sinnlichkeit in Kunst und Kultur, aber möchte gleichzeitig auch, Sie haben vorhin so ein bisschen davon gesprochen, dass in den 60ern oder mit den Studentenbewegungen die Kunst auch den Weg in die breite Masse gefunden hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Gorlin, sonst unterbrechen Sie mich. Ist Kunst und Kultur oder ist Kunst heutzutage nur etwas für Reiche und Intellektuelle? Oder frage ich jetzt mal so ein bisschen provokativ und bin mal gespannt, ob Sie mir dann ein Angebot machen können, eine Antwort geben können.
Also zumindest in den 60er Jahren war ein fantastischer Aufbruch, die Kunst zu öffnen für breite Schichten durch ganz bestimmte Modelle, Ausweitungen der Kunstvereine, die immer demokratischer wurden. Die Konservativen wurden in die Wüste geschickt, so wie wir das in München mit dem Münchner Kunstverein gemacht haben. Da traten dann einfach 60 Studenten der Kunstakademie diesem Kunstverein bei. Und bei der nächsten Mitgliederversammlung waren die Honorationen weggefegt. Der bayerische Kultusminister strich uns die Mittel. Aber wir hatten andere Modelle, uns da voranzukämpfen, indem zum Beispiel die Künstlerinnen, Künstler, die jungen Studenten Jahresgaben auflegten, die für kleines Geld, das heißt Originalgrafik, Originalskulptur, für kleines Geld erwerbbar, Menschen begeisterte. Man konnte sich Kunst plötzlich leisten und gleichzeitig hatte man eine Botschaft mit dieser Kunst. Kunst hatte damals eine für mich deutlich stärkere Botschaft, als das heute der Fall ist. Man wollte inhaltlich viel mehr sagen, heute steht das Sinnliche, ganz wichtig, da unterscheiden sich Björn und ich vielleicht auch ein bisschen. Björn ist ja ein sehr in Sachen Kunst sehr sinnlicher Mensch, während für mich die Direktheit der Kunst eben der Realismus, geprägt durch die 20er Jahre, in einer neuen Form in den 60er Jahren wieder aufgenommen, wie ich das vorhin schon so andeutete, im Gesamtbereich der Kunst, unheimlich spannend war und sagte, damit können wir, Kunst verändert die Welt. Mhm. Das war meine feste Überzeugung. Das ist heute nicht ganz so. Wir haben heute die wahre Kunst. Ich sage immer, die wahre Kunst schreibt sich mit und ohne H.
Ja.
Ganz, meine ich, ein Satz, der heute sehr viel deutlicher noch wird. Und die wahre Kunst rückt leider immer stärker jetzt in den Mittelpunkt. Das heißt, die Frage, wird das mal mehr wert? Selbst wenn
das soll
reinkommt, okay, und sich ein Bild für 200 Euro kauft. Ja. Mhm. Eine schöne Druckgrafik, einen schönen Farbholzschnitt, eine Radierung, einen modernen Giclée-Print oder zeitgenössischen Giclée-Print von noch nicht so bekannten Handschriften, dazu fragen, wird das mehr wert, dann kann ich den Menschen immer nur sagen, dann gehen Sie lieber zu Ihrer Hausbank und legen da das Geld an, lassen sich beraten und lassen sich vielleicht noch ein Zertifikat geben, dass Sie dann rahmen können und an die Wand hängen, damit Sie mit der wahren Kunst ganz dicht sind. Ja, ja. Mhm. Aber ich plädiere für die wahre Kunst mit H, und denke, dass da sind wir im Augenblick ein bisschen auf der Kippe. Die Kunst wird im Augenblick auch sehr viel farbiger.
Ja, aber ein Bild von Armin Müller-Stahl wird ja auch nicht jetzt verschenkt, ne? Also oder das hat ja auch seinen Preis.
Ne? Ja, ohne Zweifel. Wir nehmen wir Müller-Stahl, wir nehmen aus den 60er, 70er Jahren einen Horst Janssen. Mhm. Natürlich hatte der seinen Preis, aber der hatte Preise, da ging ein Pärchen zweimal gut abends essen und da haben sie nicht nachgefragt, was bleibt nach dem Essen, außer die Sinnlichkeit des Genusses, des Genießens, über die Zunge, über den Gaumen sozusagen, hat keiner gesagt, wenn es geschmeckt hat.
Genau, ja.
Das war aber
kannst du heute teuer. Mal ein Ticket von Helene Fischer kaufen, einen guten Platz bei einer Großveranstaltung. Dafür kannst du anderthalb Mal eine anständige Arbeit von Müller-Stahl erwerben.
Ja.
Und die hängt ein ganzes Leben lang.
Das absolut. Dran, absolut.
Ganz
ich nehme alles zurück. Jansen hat ja auch angefangen mit seinen Holzschnitten. Die haben ja damals auch 50 Mark gekostet.
Am Anfang. Das war dann nachher vor allen Dingen auch die Radierung. Er war ja der große Radierer in meinen Augen. Und er ist im Augenblick, und das ist für crazy, deswegen nicht in, habe ich gerade nachgelesen, mit dem Argument, er hat ja zu viel gemacht. Ja, ein Künstler, der so manisch radieren, zeichnen muss, lithografieren muss, wie ein Jansen, dem das Produzieren zu verbieten, das ist ein Schwachsinn. So kann man überhaupt nicht über Kunst diskutieren, dass einer zu viel macht, außer er produziert für den Markt. Und ein Horst Jansen hat nicht für den Markt produziert, sondern hat von innen heraus, weil da...
Er konnte gar nicht anders.
Er musste manisch zeichnen, radieren, mit Säuren umgehen, mit allen möglichen Geschichten. Er konnte einfach nicht anders.
Absolut.
So geht es doch eine Reihe von Künstlern.
Und er war ja auch sehr freigebig. Er hat ja auch viel gemacht und hat ja auch diese Geschichten, wenn man sieht, so er hat dann was, er hat gesagt, such dir mal eine aus von diesen dreien, welche findest du am besten? Hat man gesagt, okay, die, ja, und die anderen sind scheiße oder was? Nee, die auch noch. Und dann, wenn man dann die dritte nicht auch noch gut fand, dann hat er sie angeblich alle zerrissen und alles sowas dann.
Die Stories gibt es ganz wunderbar. Nein, aber einfach der Ansatz, dass eben ein Jansen das Idol der Griffelkunst wurde, weil er von denen, die dort Stücke erwarben, die dort Mitglied waren, der berühmten Hamburger Griffelkunst, die es ja heute noch gibt und eine wichtige Funktion erfüllt, sein Publikum begeisterte. Und heute wird gesagt, ja, er hat ja viel zu viel für die Griffelkunst gemacht. Das waren ja alles so preiswerte Arbeiten in hoher Auflage. Dann kann ich nur sagen, ist doch toll. Von einer Gradierplatte, wenn ich die verstahle, kann ich 5 Abzüge machen, kann auch 5.000 machen. Und wenn jemand sagt, ich möchte durchaus eine höhere Auflage haben, nämlich so viel, die bei der Griffelkunst sich für dieses Bild entscheiden, so viel gehen raus und der Preis stimmt dann auch noch, denn die Auflage hat ja nichts mit der Qualität zu tun.
Absolut.
Das ist einfach die Verwechslung dabei.
Mhm. Naja, die Frage ist, wie werde ich heute Künstler? Also gut, man kann sagen, man kann also Kunst studieren, man kann da viele Jahre was machen und so und ist vielleicht auch geeignet. Aber wenn ich jetzt einfach aus dem Herzen sage, ich habe der Welt was zu sagen. Es ist ja immer schwierig, also Sie haben ja von der Ware und der wahre Kunst, von der wahren Kunst und der wahre Kunst gesprochen oder eben auch von der Gebrauchskunst. Wenn meine Mutter zum Beispiel macht naive Malerei und sie sagt, sie will gar keine Künstlerin sein, sie hat halt Spaß daran, Eckernförde am Strand zu malen. So, das hängt dann bei uns zu Hause und wir freuen uns auch. Ja, wie schafft man heute da den Durchbruch? Also da gibt's natürlich verschiedene junge Leute, die das irgendwie schaffen, aber eben auch wie das, was Sie sagten, was Horst Jansen vorgeworfen wird durch schiere Masse einfach, dass man sagt, also wenn ich zum Beispiel Jonathan Mese denke oder es gibt den, ich weiß den Vornamen leider nicht, den Höller, der jetzt auch Gemälde macht, die wo man sagt, ja, das kann ich vielleicht auch, aber viele machen das dann nicht. Oder was würden Sie jemandem raten, der sagt, ich möchte jetzt heute Künstler werden?
Naja, wenn einer sagt, das könnte ich auch und er macht das, schafft er ja keine Kunst, sondern er schafft die Kopie von Kunst, weil er ja etwas nachmacht, wenn er sagt, das kann ich auch. Mhm. Nicht? Das heißt, natürlich können ganz viele wie Beckmann malen können, ob es weiter schwierig bleibt, aber in Kopie kann ich das, und indem ich die Figuren einfach austausche. Das hat aber nichts mit Kunst zu tun. Mhm. Nicht? Kunst aber ist...
Wir haben in den 60er Jahren, da sind wir uns auf Umwegen erst einig, Caroline und ich, in den 60er Jahren erlebt, als die Abstrakten auf den Markt kamen bei uns. In den 50ern schon. Da standen meine Eltern noch, vergleichbare mittelbürgerliche Menschen, vor diesen abstrakten Bildern und sagten erstmal mit einem Nazi-Begriff, das ist entartete Kunst. Oder sie sagten, wenn sie mit ihren Kindern da standen, das kann mein Sohn auch. Und ich weiß, wir haben damals noch gesagt, dann lass dein Sohn das doch mal machen auf eigene Art.
Ja.
Also da sind wir anderer Meinung, der Einstieg in die Abstraktion in der Zeit war ein Bruch mit den Traditionen der deutschen Expression. Also bei meinen Eltern gab es nur gegenständliche Bilder.
Ja.
Bei allen anderen auch. Ich habe mit Helmut Schmidt eine Zeit lang zusammen, also unter Helmut Schmidt gearbeitet im Kabinett und habe, ich erinnere mich an eine Geschichte, ihn mal versucht mitzunehmen zu einer großen Ausstellung, ich glaube es war auf Kampnagel in Hamburg, wo die großen abstrakten Bildhauer waren, auch Landart-Künstler, ja. Rückriem bis Walter de Maria. Und Schmidt, wir flogen am Wochenende manchmal mit der Bundeswehrmaschine nach Hamburg, von Bonn damals, sagte, bevor ich dazu sage, mit dir dahin zu gehen, zeig mir mal, was da läuft. Dann haben wir Abbildungen gemacht, zusammengestellt, dem Bundeskanzleramt zugestellt und Schmidt sagte mir dann, das sei keine Kunst. Er war im Prinzip in der großen Tradition der expressiven Moderne verhaftet, auch bei der Musik. Er war ein sehr musikalischer Mensch. Er hat unglaublich viel, nachdem er bemerkt hat, auch das ist eine Lücke, die man füllen muss als Kanzler, hat er unglaublich viel reingetan, hat den Umstieg in die nächste Generation, des Abstrahierens dieser expressiven und realistischen Bilder, nie geschafft. Und von daher, Frank Thomas, glaube ich, die Abstraktion war für eine Zeit lang ein Durchbruch, ein Aufbrechen der alten Konventionen, die sich auch in der Bildkunst niedergeschlagen hatten. Dass sie später zu stark den Markt beeinflusst hat, dass sie zu einem Hype geworden ist, ist was anderes. Aber ich glaube, es war ein Versuch, mit den Konventionen der Geschichte zu brechen. Und von daher, was immer wir heute schätzen, mehr Abstraktion, mehr Gegenstand, uns fehlen die Leute, die mit den heutigen Konventionen sich auseinandersetzen, junge Künstler und Wege in die Zukunft, jenseits von Marktgängigkeit schaffen.
Ja, da haben wir ja.
Und ihren völlig eigenen Weg unbeirrt gehen. Das kann jemand, der aus einem einfachen Haushalt kommt und keine Rücklagen hat, schwer durchstehen.
Aber
das kann Jahre dauern.
Also einen haben wir da ja, und das ist Jonathan Mese, der ja 12 Bilder am Tag malt oder so und wo dir viele Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und auch dann, wie Helmut Schmidt sagt, das soll Kunst sein, aber der provoziert, der sagt, wir brauchen ein Gesamtkunstwerk Deutschland, wir brauchen ein Gesamtkunstwerk Europa, der einfach auch, der schafft einfach, es die Menschen zu erreichen, indem er provoziert, aber eben sagt, nur die Kunst wird überleben. Also der ist ja sehr radikal oder er spricht auch von der Diktatur der Kunst. Meiner Meinung nach, am Anfang habe ich auch davor gestanden und gesagt, ist das jetzt irgendwie eine Parodie oder sowas? Aber letztendlich schafft er damit ja auch wieder, und da komme ich auf meine Ausgangsfrage zurück, den Raum einer zumindest etwas breiteren Masse, die Kunst zugänglich zu machen. Oder wenn wir jetzt im Sinne von Schlingensief damals, der ja viel zu früh gestorben ist, der die Leute auch aufgerüttelt hat, der eine Partei gegründet hat, und dann zurück zu Beuys, der dann ja auch gesagt hat, ich nehme jeden Kunststudenten an, ich will gar keine Mappe sehen, die kommen alle rein, hat dann riesen Ärger mit Johannes Rau bekommen. Das sind ja im Grunde die Typen, die wir auch heute brauchen, oder?
Ganz ohne Zweifel, die gibt es ja auch. Nicht, die kann man so gar nicht auf Anhieb mit Namen benennen, sondern muss man durch Ausstellungen gehen und solche Handschriften für sich entdecken. Wie komme ich persönlich damit klar? Was sagt mir das? Wie ist die Botschaft? Und da sind wir ja beim Ursprung. Wir vergessen immer wieder ihre Mutter oder ihre Großmutter mit der Malerei Naiv. Wer war das?
Meine Mutter.
Ja. Die Mutter, in dem Augenblick, wo sie etwas schafft, und damit nach außen geht, ist sie Künstlerin. Das ist logisch. Kunst ist, wenn wir es übersetzen würden, nichts als Botschaft. Ich will etwas nonverbal mitteilen. Und um Künstler zu werden oder Künstlerin, müssen meine Werke irgendwo auf Resonanz stoßen. Sie müssen gesehen werden, damit sie Kunst werden. Sie brauchen den Rezipienten. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Sonst mache ich ja etwas nur für mich. Wenn ich als Teenager Gedichte geschrieben habe und die nicht nach außen gingen, dann war das ausschließlich für mich in dem Augenblick, wo das als Sammelband herausgegeben wird, entsteht Lyrik. Ich rede jetzt nicht über die Frage von Qualität, aber überhaupt, um uns zu nähern, welche Funktion, nicht nähern, sondern einfach nochmal wiederholen, Björn hat das ja schon schön gesagt, welche Funktion Kunst eben haben muss, damit jemand sich Künstler nennen darf. Und dann kann man bemessen, wie stark ist die Kraft dessen, was er an Botschaft da herauszaubert.
Und da bin ich bei Jonathan Mese begrenzt skeptisch. Wir haben ihn ja in Lübeck gehabt, in einem richtig großen, riesigen
Ort. Überall, ja, genau.
Und wenn mir einer erzählt, Diktatur der Kunst, ich lasse die anderen Titel alle mal außen vor, damit erreiche ich nicht die, die Sie gemeint haben. Das wird ein Spielball einer intellektuellen, gehobenen Mittelschicht. Wenn es dann noch eine Masche wird, so ein Bild zu haben, dann ist es wieder Markt. Also ich glaube, Mese ist interessant für Leute, die sich auch intellektuell damit auseinandersetzen. Richtig neu ist es, glaube ich, nicht, Frank Thomas.
Nein, das ohne Zweifel. Das hat die Kunstgeschichte ja schon öfter gehabt. Egal, wie man zu ihm steht, die Müllsäcke von H.A. Schult, seine Männchen die aus Müll, die Papieraktion H.A. Schult in New York, nicht? Das sind schon damals bewegende Ereignisse gewesen, egal wo man ihn heute einsortiert oder wie er sich selbst in den Markt hinein verkauft. Das wird bei Jonathan Mese, er wird Spuren hinterlassen, gar keine Frage. Aber ob er Bestand hat, mit dem er macht, oder ob es nicht zu Wiederholungstäterschaften, irgendwann nützt sich dieses Heil ab, dass er herausschreit, in Wort und Bild beides, nicht? Da ist ja auch Aktionist, das nutzt sich auch irgendwann ab und man steigert es und irgendwann steigert es sich so stark, dass es sich selbst ad absurdum führt und nicht mehr rezipiert wird. Und dann ist es eine Kunst, die nach hinten zurückgefallen ist.
Letztes Mal, als wir hier saßen, da habe ich Björn Engholm um Rat gebeten. Da sage ich, lieber Björn Engholm, gib mir noch mal einen Tipp. Mein Sohn, der ist jetzt 14 und wie kann ich den für Kunst begeistern? Und da haben wir so ein bisschen auch gesprochen über Digitales und so. Und wir machen im Sommer immer eine Woche Urlaub bei meiner Schwester in Wolfsburg. Da sagt man ja, Wolfsburg, okay, aber Wolfsburg hat auch schöne Ecken, soll man sich gar nicht täuschen. Und Wolfsburg hat auch ein Kunstmuseum, das gar nicht zu unterschätzen ist.
Einen guten Kunstverein.
Und einen guten Kunstverein, das wusste ich noch nicht, aber auch einen guten Kunstverein. Und dann bin ich also mit meinem Sohn im Museum gewesen, das erste Jahr. Und dann ist er da so durchgelaufen, hat sich das alles angeguckt. Ja, schön und gut, toll, toll. Aber beim letzten Kunstwerk von Amsel Kiefer, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Kiefer, genau. Ja. Da ist er stehen geblieben. Das war also ein Berg. Der war bestimmt 6 Meter hoch mit alten, verworfenen Kunstwerken, so ein Riesenberg. Und das hat ihn beeinflusst. Da habe ich gesagt, das ist doch toll. Das letzte Ausstellungsstück in einer Ausstellung, da habe ich ihn gekriegt und da habe ich mich sehr gefreut. Und dann die zweite Geschichte, nächstes Jahr bin ich dann alleine, also dieses Jahr alleine ins Kunstmuseum gegangen. Und da war Neo Rauch, da war Immendorf, da waren tolle Sachen und auch Mese war da und das wollte ich mir angucken und bin dann da also so rumgelaufen und habe gesagt, da will ich hin. Und dann kam einer der Aufseher im Museum und hat dann gesagt, wir möchten, dass Sie diese vorgeschriebene Richtung gehen. Und da bin ich ja innerlich ausgerastet, ne? Weil einige sagen, natürlich bin ich offen für Neues, aber ich wollte das sehen, wo ich gedacht habe, wow, das haben die hier, das Bild und das Bild haben die hier, da will ich hin. Und das ist dann eine falsche Art von Diktatur der Kunst, wo ich sage, ja, die haben sich vielleicht was dabei gedacht und so ist ja auch alles schön und gut, aber dass ich im Museum nicht selber bestimmen darf, was ich mir als erstes angucken möchte und dann vielleicht noch zu den anderen Sachen gehe, die ich dann ja vielleicht mir auch was Neues, also zu Mese bin ich auch gekommen über das Günter Grass Haus. Da habe ich im Günter Grass Haus gesehen, warum liegen hier Groschenromane aus und was ist das? Klar, aber dass ich das nicht durfte, also das finde ich so ein bisschen schade. Also deshalb dieser Muff aus den Museen. Ich weiß, die Museen tun viel dafür. Ich tue jetzt wahrscheinlich auch einigen Unrecht, aber es muss wirklich das Ziel sein, wie kann ich Zehnjährige begeistern. Das sollte eigentlich meiner Meinung nach das Ziel jedes Museums sein, weil sonst geht halt irgendwann keiner mehr rein.
Das Beispiel mit Kiefer ist sehr gut.
Ja.
Weil Kiefer verbindet das, was Gaulin und was ich gesagt habe, miteinander. Kiefer hat eine Botschaft in seinen Bildern und da die Botschaft nicht exakt klar ist, definiert, erklärt werden muss, hat es auch was Sinnliches. Diese Bilder, Märkische Heide oder wie sie heißen, mit Sand obendrauf, mit Bruchteilen von Materialien. Das hat etwas unglaublich Sinnliches und wenn man dahinter guckt, ist damit eine Botschaft verbunden, eine historische Botschaft. Kiefer ist für mich so ein gutes Beispiel der Kunst in beiderlei Sinn. Ratio und Sinne, Wahrnehmung, verbindet. Da würden wir uns wieder treffen, Frank Thomas,
ganz denke ich. Ne? Das ist ganz ohne Zweifel, das kommt meinem Realismusgedanke näher. Und es ist auch eine Überwindung des traditionellen Begriffes des Realismus, sondern es ist in eine neue Dimension, die zeitgemäß ist, die Zeit herausfordert, auch mit all dem, was sich in den Medien so ereignet. Das führt uns da zusammen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ja.
Aber dann habe ich ein Bild für Sie, Herr Engholm, weil ich habe mir beim Linoleumschnitt, habe ich mir in den Finger geschnitten und dann tropfte ganz viel Blut raus und daraus habe ich dann ein Tier gemalt, also aus meinem eigenen Blut dann. Das habe ich also wo Sie sagen, mit Sand und Ähnlichem, also tatsächlich habe ich das gemacht, das ist ja vielleicht ein bisschen eklig, aber ich habe es als Bild zu Hause tatsächlich liegen, habe dann noch ein bisschen
mit Tusche ergänzt. Könnte man dem Hermann Nitsch noch empfehlen, zu verarbeiten auf seinen
so, genau, naja, Landschaften. Aber so,
du nicht mehr dich. Aber, er ist ja von uns gegangen.
Aber so Sinnlichkeit einfach. So, ich mal auch selber, wie gesagt, auch viel draußen bei uns im Garten und dann steht das Bild auch mal eine Nacht draußen, da ist dann ein bisschen Erde drauf und so und ich lasse das einfach draus. Oder wenn mal irgendwo was so kaputt geht oder so, dann lasse ich das einfach drin, weil das gehört für mich dazu, weil das ist dann ja mal draußen entstanden, mal drinnen entstanden, Schwankungen. Das eine ist auch so ein bisschen Schimmel hin, den habe ich natürlich abgemacht, aber das Ganze lebt dann. Das hat natürlich dann auch eine Atmosphäre und ich glaube auch, Stichwort künstliche Intelligenz, damit kann man natürlich wahnsinnige Bilder machen, aber die haben natürlich irgendwo keine Seele oder jedes
bleibt ja reproduktiv. Also wir haben diese Beispiele, wenn man 50 klassische Porträts, sagen wir der Renaissance, auseinander nimmt und sämtliche Daten speichert und dann der KI den Auftrag gibt, darauf neue Porträts zu machen, machen die 2000 neue Porträts. Das hat mit Kunst nichts mehr zu tun. Da fehlt die eigene Handschrift, die eigene Idee dahinter, der eigene Wille, das eigene Wollen, das eigene Leben, was auch immer damit intendiert ist. Damit habe ich wenig am Hut. Zumal damit ja auch verbunden sind Fragen, über die wir ganz selten diskutieren, Urheberrechtsfragen. Selbst wenn es rechtlich nicht mehr urheberrechtlich relevant ist, jemand klaut, indem er Daten von alten Beständen neu verwertet zu neuen Schöpfungen, er klaut ja damit urheberrechtliche Bestandteile. Und ich finde,
Musik ist es definiert, was klauen ist.
Wenn
wir so und so viele Noten hintereinander, das ist dann einklagbar.
Der kleine Staat, also so klein ist er gar nicht, erheblich größer als Schleswig-Holstein, Tennessee in den Vereinigten Staaten, hat ein Gesetz gemacht. Das heißt Elvis. Kann ich nicht mehr jetzt genau sagen.
Okay.
Das bedeutet Schutz von Bestandteilen deines eigenen Gesichtes, deines Körpers, deiner Körperhaltung und deiner Sprache. Für mich der revolutionärste Ansatz, zu sagen, dies müssen wir schützen. Und wo immer wir in einer Neuschöpfung über KI einen Teil sehen oder jemand entdeckt etwas, was ihm mal gehört hat, da ist das rechtlich relevant. Europa ist inzwischen auch mit seiner KI-Gesetzgebung ganz gut, wie ich gelesen habe. Aber dieses Elvis-Ding aus Tennessee, ich empfehle es euch, lest es mal nach.
Interessant.
Das ist revolutionär.
Interessant. Weil es ist jetzt schon so weit, dass die KI es eben schafft. Wir können in nächstes Jahr, also theoretisch ist die Technik schon so weit, können wir uns unsere eigenen Fernsehserien schreiben. Dann können wir sagen, wir möchten einen Bösewicht, Björn Engholm, der nicht böse ist, aber und einen guten, Frank Thomas Gaulin. Und dann setzt die KI das zusammen mit dem Plot. Das geht schon, das ist technisch schon möglich. Und Die Frage ist, also ich versuche immer wieder so diesen roten Faden zu kriegen, ja. Wie können wir mehr Leute für Kunst begeistern, wie kann man das schaffen, dass Leute sich mehr damit auseinandersetzen, und auch im Museum habe ich immer das Gefühl, ich kann mich gar nicht auf das Bild einlassen.
Das ist denn auch ein zu später Einstieg, also wenn man sieht, wo Gaulin mal angefangen hat und wo ich mal angefangen bin, das war bei mir, war das ja etwa dieselbe Zeit.
Ja.
Also wir hatten unsere erste Studentenbude, meine Frau und ich, und wir haben gesagt, diese Wände sind schrecklich.
Ja.
Und dann sind wir bei Gaulin gelandet, als er seine Zimmergalerie hatte, sind durch Ateliers gegangen.
Schön.
Und haben angefangen, bezahlbare Sachen zu sammeln und an die Wände zu hängen. Und es hat sich dann Schritt für Schritt hat sich das noch erweitert und vergrößert. Und das heißt mit anderen Worten, je früher man anfängt, Menschen mit den ganzen Bereichen der Ästhetik, also Künste, vertraut zu machen, desto leichter wird deren Zugang langfristig fürs Leben sein.
Mhm.
Und wenn ich sehe, dass wir heute in Kindergärten wird so etwas wie ästhetische Erziehung auf eine ganz feine Art gemacht. In der Grundschule auch noch, soweit ich das sehen kann. Und dann gehen wir weiter rauf in die nächsten Etappen, außer bei den Instituten der humanistischen Bildung, den also wirklich grandiosen Gymnasien, wo es noch ästhetische,
das ist wieder dann ganz oben,
außerschulische
ja.
Angebote
ja.
gibt.
Ja.
Dazwischen ist eine große Leere.
Gut, dann würde ich sagen, heute werden wir wahrscheinlich nicht mehr definieren, wie wir oder rausfinden, wie wir mehr Menschen an die Kunst kriegen. Wir können das im Alltag noch versuchen. Und vielleicht hat ja einer von uns auch noch mal eine tolle Idee. Und auf der anderen Seite ist es dann jetzt auch schon Zeit für unseren Umtrieb der Woche.
Der Umtrieb der Woche.
Und mein Umtrieb der Woche, ich fange dann mal an, die Herren überlegen noch ein bisschen. Mein Umtrieb der Woche ist, dass ich ja hierher mit dem Zug gereist bin und auch mit dem Bus, und ich immer wieder feststellen muss, dass Menschen dann den Platz neben sich belegen. Das kann der Rucksack sein, das kann manchmal der ganze Reisekoffer sein, der daneben gestellt wird, damit sich ja niemand neben einen setzt, was ja durchaus auch eine Bereicherung sein kann, wenn man die Zeit neben jemandem verbringt, mit dem man sich unterhalten kann und vielleicht auch etwas Neues erfährt. Und im Zug war jetzt eben da auch eine Dame, die hat sich dann sogar noch auf den zweiten Sitz gelegt, mit ihren Füßen, Schuhe natürlich noch an. Gut, ihr Mantel lag drunter, aber schön ist das Ganze ja nicht. Schaffner sagen dann mittlerweile auch nichts mehr, und dann komme ich mir auch manchmal vor wie so ein alter Mann, der nur noch mäkelt. Aber ich finde das nicht in Ordnung. Der Zug war mäßig befüllt, der war jetzt nicht überfüllt, aber keiner würde sich ja trauen, da Fragen zu sitzen. Und ich finde, das ist einfach eine Frage des Anstands. Ne? Ich habe das nicht gemacht, ich habe neben mir den Platz freigehalten. Neben mich hat sich auch keiner gesetzt, also ist die Gefahr gar nicht so groß. Ne? Oder vielleicht habe ich auch zu grimmig geschaut, das weiß ich natürlich auch nicht. Herr Gaulin, was hat Sie diese Woche umtrieben? Gibt es da irgendwas, fällt Ihnen irgendwas ein? Haben Sie ein schönes Kunstwerk gesehen oder irgendwas anderes, was Sie erfreut hat? Oder hat Sie auch irgendwas aufgeregt?
Ja, das, da muss ich doch noch einen Augenblick nachdenken.
Ja.
Die Woche war sehr ereignisreich. Am meisten, was ich nun täglich erlebe und was mich immer wieder auf die Palme bringt, ist die augenblickliche Umbausituation der Bäckergrube, das ist die Straße des Theaters, die so katastrophal jetzt organisatorisch ist, dass meine kleinen Einzelhändler, bei denen ich ein- und ausgehe, Gastronomen, bei denen ich verkehre, wirklich existenziell gefährdet sind und nicht wissen, was sie machen sollen. Das alles unter der Flagge, es muss jetzt durchgezogen werden, weil das die Denkmalpflege so lange gebuddelt hat, dass die Zeit so schnell vergangen ist, dass die Mittel verfallen, wenn sie nicht bis dann und dann abgerufen werden. Das kann man aber nur, wenn man jetzt unter Umgehung aller Fürsorgerechte für Anlieger und Bewohner einfach über deren Köpfe hinweg so entscheiden muss. Sonst geht der Stadt mehrere Millionen, ich glaube sogar fast ein zweistelliger Betrag, verloren. Und das regt mich immer auf. Und wenn man dieses anprangert, das ist ja das Schlimme, denn erklären dir sehr kluge Leute, warum das gar nicht anders geht, und man knickt ein und am Schluss sagt man wieder, ja, es ist wohl so. Und das, dann ärgere ich mich auch nochmal ganz doll über mich. Und so habe ich ein Problem, über das ich mich ärgere nach außen und dann, weil ich mich über mich selbst ärgere, auch nach innen.
Das ist dann so ein Perpetuum mobile, ja, oder wie das heißt. Das, genau, ist nicht gut. Das ist nicht gut, Herr Gordin. Das kann ich Ihnen sagen. Das ist nicht gesund. Ja. Aber ja, das, wenn man sich dann selber noch, ja, ärgert, dass man sich ärgert, das ist ganz schlimm. Aber ich kenne das. Ja. Ich kenne das. Das ist nur, und es ist allzu menschlich.
Genau.
Okay, vielen Dank. Herr Engholm, haben Sie etwas mit etwas Ähnlichem aufzuwarten?
Ja, ich gehe jetzt auf die 85 zu.
Ja, in
und
ein paar Tagen, ne?
Mühevoll hier aufzuräumen.
Ja.
Also all die Sachen, die man wirklich nicht mehr braucht oder die irgendwo geordnet werden, ja, müssen. Und fand heute Morgen einen Zettel von einem Kreuzweg, den wir in Lübeck seit vielen, vielen Jahren gehen. Mhm. Kreuzweg, das heißt, wir waren zunächst ganz wenige Katholiken. Dann haben wir als Evangelien gesagt, warum müssen die mit so kleiner Zahl alleine rumlaufen? Zum Schluss waren wir einmal im Jahr auf dem Kreuzweg, Karfreitag, 800, 900.000 Leute.
Ja.
Und ich musste dann, jetzt hat es aufgehört, an einer Station dieses Kreuzweges in Lübeck eine Rede halten. Also immer 3 Minuten, 4 Minuten. Und den Zettel von einer dieser Reden, wo es geregnet hat, das war alles verwischt, weil es Kugelschreiber war, den habe ich heute gefunden und mich gefragt, schmeiße ich ihn weg oder bewahre ich ihn auf? Ich habe mich entschieden, ihn aufzubewahren, weil darin stammt etwas Positives. Wenn, stand da, wir alle hier in Lübeck, 220.000 Einwohner nehmen wir mal, 100.000 Erwachsene. Wenn jeder von den 100.000 sich entscheiden würde, jede Woche einmal eine zusätzliche kleine gute Tat zu verbringen. Also zu sagen, wenn da einer von der Querstraße kommt, ich lasse ihn vor. Wenn man einer alten Dame im Zug oder im Einkaufen im Supermarkt hilft, eine Tüte zu tragen. Oder wenn man sagt, weil einer das Kleingeld nicht hat, ich gebe dir mal die 70 Cent dazu. Also eine kleine gute Tat, wo jeder sagt, das ist so zauberhaft in dieser Zeit, wo wir alle so große Sorgen haben und uns befeinden, habe ich festgestellt, wenn 100.000 Leute jede Woche so etwas machen, ja, würden, mal 50 im Jahr, das sind 5 Millionen kleine zusätzliche Gesten oder Taten. Und ich glaube, das würde für ein Gemeinwesen von hoher Wertigkeit sein. Das mag Illusion sein, aber wir alle, Frank Thomas und ich, haben ja mit Oscar Wilde gelernt, wir kaufen keine Landkarten mehr, auf denen nicht Utopia verzeichnet ist.
So.
Und dieses kleine utopische Hoffen, dass die Gesellschaft aus sich bemüht, freundlich zu sein, aufeinander zuzugehen, das hat mich heute Morgen bewegt.
Ich glaube, es hat für einen Podcast noch nie ein schöneres Schlusswort gegeben. In diesem Sinne, vielen Dank, die Herren, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben, dass wir das Thema Kunst, ich habe das Gefühl, wir hätten noch 3 Stunden weitersprechen können, dass wir das zumindest mal angerissen haben und dass sich vielleicht der ein oder andere, der das jetzt hört, ein paar Hörer haben wir ja auch, sich vielleicht auch bemüßigt befühlt, nach dem Prinzip, das Sie jetzt gerade erläutert haben, vielleicht anderen auch Kunst näher zu bringen oder selbst mit Kunst zu starten und auch nicht gleich beim ersten Gegenwind aufzugeben. Das ist vielleicht auch was ganz Wichtiges, zu sagen, einfach da den Weg dann auch weiterzugehen und sich selber vor allen Dingen treu zu bleiben. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.
Ciao. Tschüssing.
Tschüss.
Eine schöne, gesellige Kunst- und Kulturrunde und da hat Björn Engholm ja wirklich ein schönes Schlusswort gefunden, ne?
Auf jeden Fall und irgendwie kommt mir das auch so vor, da hätte ich Kunstbanause möglicherweise auch nur gestört dann bei der Sache.
Nein, du hast wirklich gefehlt und also nicht nur von der administrativen Seite her, weil ich musste ja dafür sorgen, dass die Aufnahme im Kasten war, ich musste gleichzeitig mischen, Fotos machen, alles und so und für die historischen Eckdaten und so, da also du hast gefehlt und du wurdest auch ja vermisst von Björn Engholm. Aber weißt du was, Andreas, das wäre ja beinahe gar nicht zustande gekommen,
ja,
weil wir
ja
eine kleine Pause gemacht hatten nach 48 Minuten, alles schön im Kasten. Und dann habe ich auf den Pauseknopf gedrückt und dann dachte ich, die ganze Aufnahme wäre weg gewesen. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt,
ja,
und wie nervös ich war, das hören wir uns jetzt mal kurz an.
Richtig, ja.
Ja. Ja. Genau, ja. Okay.
Dann können wir auch langsam zum Ende kommen. Und ich glaube, ich habe jetzt einen riesen Fehler gemacht.
Nämlich?
Ich glaube, ich habe jetzt alles gelöscht.
Das ist mir mal passiert im Wattenmeer.
Ich glaube.
Eine Stunde im Wattenmeer mit einem Journalisten im Nebel von einer Insel zu Hallig. Im Watt.
Ja.
Wunderbares Interview. Und hinterher stellt er fest, dass der hatte so einen Buschel nicht oben drauf. Der Wind hat
alles weggeweht.
Ja, unfassbar souverän reagiert. Das muss ich sagen.
Es lief mir eiskalt den Rücken runter. Ja, und Björn und Frank Thomas waren ja auch da mega flexibel. Also die hätten sich dann nochmal die Mühe gemacht. Gott sei Dank war das nicht nötig, wie wir jetzt wissen.
Ja.
Und jetzt fehlt ja im Grunde nur noch eins, nämlich dein Umtrieb, ne?
Ja, mein Umtrieb. Mein Umtrieb ist, wenn ich euch so zugehört habe, die beiden, ja, Björn Engholm, Frank Thomas Gaulin, beide über 80. Björn Engholm, wie gesagt, heute, an dem Tag, an dem die Folge hier erscheint, 85 Jahre alt. Und das ist das, was mich umtreibt, dass die Menschen, die ja auch, klar, Björn Engholm hat jetzt auch von der Kriegszeit bewusst nicht so viel von erlebt. Also ist ja 39 geboren, war 6 Jahre alt, klar. Haben wir auch in der ersten Folge schon drüber gesprochen, über dieses ganze Thema. Aber was mich so umtreibt, ist so dieses, dass wir weniger Zeitzeugen haben, ne? Dass wir weniger von den Menschen haben, die sagen, wie unsere Demokratie entstanden ist, welche Hindernisse es vielleicht auch früher gab. Und da fällt mir dann auch ein, wie gesagt, jetzt ist ja diese ganze, an einem Tag, wenn wir uns das vorstellen, letzten Mittwoch, also wir wussten, Trump ist jetzt plötzlich wieder Präsident in den USA, die Ampel ist uns um die Ohren geflogen und die Radikalisierung und auch das mit Schaum vorm Mund reden wird immer lauter. Und da denke ich, da fehlen dann so Stimmen auch von früher. Ich will jetzt gar nicht immer sagen, früher war alles besser, das gar nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe. Ich habe gerade gesehen, Anfang der Woche, Wolfgang Börnsen, ehemaliger CDU, Bundestagsabgeordneter, mit dem ich früher auch viel zu tun hatte, den ich auch sehr geschätzt habe, Mann, und der hat ein Buch geschrieben, Der unbequeme Demokrat, und den hätte ich natürlich auch gerne bei uns im Shoppen gehabt, aber der ist leider jetzt Anfang November gestorben, sehr plötzlich, und da ist wieder einer weg, ne? Also das ist so, wo du denkst, wow, klar, es ist normal, dass die Menschen irgendwann sterben, aber es müssen jetzt gar nicht hochrangige Politikerinnen sein, sondern einfach die Menschen, die aus dieser Zeit noch erzählen können, was es bedeutet, so einen Krieg, auch wenn sie ihn nur als Kinder erlebt haben, aber trotzdem, dass wir sowas nicht wieder haben wollen. Ja, das treibt mich um, und dass wir alle jetzt, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen durch meine viel Zeit zum Grübeln zu Hause, aber diese Achtsamkeit nicht nur gegen sich selbst, sondern auch gegenüber anderen und auch Andersdenkenden, dass wir da wieder dran arbeiten müssen. Ne?
Ja, absolut. Das aufeinander ist so, zugehen,
das ist so.
Und vor allen Dingen sich selbst auch zu schützen, weil wenn man nicht gut zu sich selber ist oder auch in dieser Konfrontation, das tut einem ja selber auch nicht gut, dass man da also auch in eine Art mentale Fitness, das ist ja auch eines unserer nächsten Themen in einer der nächsten Frühschoppen-Folgen mit Daniela Landgraf, kann ich schon mal so ein bisschen spoilern, wo es um mentale Stärke geht, weil das ist dann die Form des gesunden Egoismus, wenn man gut zu sich ist, ohne dass jemand anders zu Schaden kommt dabei, dann kann man auch anders auf andere zugehen und auch auf Leute, die sich vielleicht komplett Fakten verweigern oder die vielleicht nicht freundlich zu einem sind. Wenn man unfreundlichen Menschen mit Freundlichkeit begegnen kann, dann glaube ich, kann man schon sehr viel für die Welt tun.
Cool.
Die sich dann vielleicht auch sagen, der ist ja trotzdem freundlich zu mir. Und manche sind auch nicht zu retten. Und jeder hat ja vielleicht auch mal einen schlechten Tag. Also in einer Welt lebt man ja manchmal, oder in seiner eigenen Welt lebt man ja auch manchmal mit Vorurteilen. Und dann denkt man, was ist das für ein Idiot? Und dann stellt sich heraus, dass der vielleicht doch ganz nett und hilfsbereit ist. Weiß man ja manchmal nicht. Ne?
Ganz genau. Und ja, deswegen, also passt auf euch und auf andere auf. Und ja.
Genau. Und wir hören uns schon bald wieder.
In 2 Wochen.
Ja, 2 Wochen und einem Tag.
In 2 Wochen.
Ja, genau.
Okay.
Genau. Ja, weil heute sind wir der Aktualität und des Geburtstages von Björn Engholm geschuldet. Ja. Schon am Samstag da. Macht's gut, kommt gut durch die Zeit. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
Danke. Tschüss.
glaube, ich habe jetzt einen Riesenfehler gemacht.